Ich weiß nicht, ob von euch jemand zwischendurch diesen Frischkäse hier kauft. Ich möchte ihn jetzt nicht nennen, weil ich keine Schleichwerbung machen möchte. Ich denke, er ist sicherlich bekannt. Wisst ihr eigentlich, was ihr da dann kauft? Wie dieser Frischkäse eigentlich richtig heißt? Wenn wir diesen Namen einmal auseinandernehmen, einmal teilen, er kommt aus dem Griechischen. Und der erste Teil dieses Namens Philia heißt Liebe. Dabei geht es um die freundschaftliche Liebe, also die Liebe zwischen zwei Freunden, mit dem man wirklich durch dick und dünn gehen kann. So, man hält in allen Situationen zusammen. Also der erste Teil ist Liebe. Der zweite Teil ist Adelphos. Und das heißt, aus dem Griechischen übersetzt, Bruder. Wenn man diese beiden Begriffe jetzt zusammenfügt, dann kommt, heißt es im Griechischen Philadelphos. Und wenn wir diesen Begriff dann etwa halt eingedeutscht haben, diesen griechischen, dann heißt er halt Philadelphia. Und das heißt dann übersetzt Bruderliebe. So, wenn wer demnächst irgendwann einmal diesen Frischkäse hier kauft, der kauft also Bruderliebe. Wie der Hersteller jetzt auf diesen Namen kommt, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber Bruderliebe. Und der griechische König Attalos II., er wurde Philadelphos genannt. Also übersetzt Bruderliebe. Warum? Weil er seinen Bruder so sehr liebte. Die müssen also wirklich durch dick und dünn gegangen sein, die beiden. Und dieser Attalos, der griechische König, er hat etwa 150 Jahre vor Christus eine Stadt gebaut. Ganz weit oben an der nördlichen Grenze von Griechenland, genau in einem Dreiländereck. Und diese Stadt wurde zu Ehren von Attalos Philadelphos genannt, Bruderliebe. Weil es oft, ja, gerade die Liebe seines Bruders zurückging, wurde ihm zu Ehren die Stadt Philadelphos genannt. Und diese Stadt lag genau in einem Dreiländereck. Und das hat der Attalos auch nicht einfach so zufällig gemacht, sondern er hatte einen Plan, er hatte ein ganz bestimmtes Ziel damit, dass er genau an dieser Stelle 150 Jahre vor Christus eine Stadt gegründet hat. Denn er wollte die Nachbarländer erobern. Es war also ein Stützpunkt, kein militärischer Stützpunkt, sondern er wollte durch die friedliche Ausbreitung der griechischen Sprache, die friedliche Ausbreitung der griechischen Literatur und der griechischen Wissenschaft die Länder weiter nördlich einnehmen. Mit Erfolg. Das hat er geschafft. Dauerte ein bisschen länger, als wenn man militärisch dann da reingeht. Aber er hat es geschafft. Es dauerte, weiß ich nicht, 2-3 Generationen. Da fühlten sich ein großer Teil der nördlichen Länder, die sprachen Griechisch, die schrieben Griechisch, die fühlten sich Griechisch. Fühlten sich, ja, sagten, eigentlich sind wir Griechen. Auch wenn wir gar nicht im eigentlichen Griechenland leben. So ist das Ziel von dem Attalos II. Diesbezüglich wirklich aufgegangen. Eine friedliche Eroberung und Erweiterung des Landes. Und diese Stadt Philadelphos, sie lag in der Gegend von Vulkanen, die allerdings schon seit langer Zeit erloschen waren. Und so stand diese Stadt auf Vulkanerde, die sehr, sehr fruchtbar war und besonders gut geeignet für den Weinanbau war. Und so war Philadelphia auch bekannt für den sehr guten Wein. Jetzt gab es aber noch trotzdem oft und viele Erdbeben. Nicht so sehr stark in der Regel, aber halt doch so viel, dass die Leute, die lebten einfach damit. Die mussten und immer damit rechnen, dass es leichte Erdstöße immer wieder gab. Sehr oft und sehr regelmäßig. Und im Jahre 17 nach Christus wurde Philadelphos zusammen mit 11 anderen Städten in der Gegend durch ein sehr schweres Erdbeben praktisch dem Erdboden gleichgemacht. Da blieb nicht mehr sehr viel stehen. Es wurde aber wieder aufgebaut. Und in dieser Stadt, Philadelphos, oder zu Deutsch Philadelphia, gab es auch eine Gemeinde. Und an diese Gemeinde geht auch eins der 7 Sendschreiben, die wir in Offenbarung Kapitel 3 ab Vers 7 finden. Und das möchte ich einmal lesen. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du das Wort vom standhaften Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir finden auch hier, wie in allen Sendschreiben, immer erst eine Kurzbeschreibung über den, der hier redet, über Jesus selber. Und vom Thema her überschrieben, was Jesus dann ja, als ganzes Thema der Gemeinde sagt, halte, was du hast mit deiner kleinen Kraft. Halte, was du hast mit deiner kleinen Kraft. Und er beschreibt sich hier als ja, der hier Redende, und er ist heilig. Er nennt sich selber heilig. Heilig, er ist absolut rein und absolut sündlos. Auch wir werden als heilig bezeichnet, was aber nicht heißt, dass wir sündlos sind, sondern wir sind abgesondert. Abgesondert für unseren Gott. Er ist wahrhaftig. Jesus ist derjenige, der nicht irgendwie um den heißen Brei herumredet, bis er dann irgendwann einmal zu dem Punkt kommt. Jesus ist nicht derjenige, der die Situation beschönigt auf der einen Seite oder auf der anderen Seite diffamiert, sondern er ist echt und authentisch. Er ist der absolut Wahrhaftige. Und alles, was er sagt und gesagt hat, ist wahr. Und er hat den Schlüssel Davids in seiner Hand. Er entscheidet über den Zutritt zum Himmel. Er entscheidet, wer in den Himmel hineinkommt oder hineinkommen wird und wer nicht. Er hat den Schlüssel und sonst niemand. Es ist ein Sicherheitsschloss, also auch ein Schlüssel, den man nicht nachmachen kann. Über einen Umweg, oder Ähnliches, sondern er hat die alleinige Schlüsselgewalt. Und wenn er nicht aufschließt, dann kommt da keiner hinein. Es ging mir Dienstag bei uns im Heim so, ich stand gerade mit einer Kollegin auf dem Flur und da kam irgendein Mann, habt ihr noch nie gesehen, kam rein. Ich fragte ihn, ob ich ihm helfen kann. Ich suche Herrn Gossen. Ich sage, ja, das bin ich. Womit kann ich Ihnen helfen? Was ist los? Sie haben einen Schlüssel, Sie sind der Einzige hier im Moment hier im Haus, der den Schlüssel für eine ganz bestimmte Tür hat. Und da muss ich mal durch. Ich sage, was? Wie kann das sein? Gut, es stimmt schon, ich habe einen Schlüssel, der mehr Türen aufschließt, wie sonst die Kollegen haben. Das war eine Balkontür und die haben an den Rollos gearbeitet. Und alle Kollegen, die halt dann auch eigentlich den normalen Generalschlüssel haben, der passt dort nicht. Weil ich einen anderen Schlüssel habe, passt der da. Und ich war wohl der Einzige im Haus, der jetzt eben in der Lage war, diese Tür zu öffnen. Ja? Dass sie weiterkamen. So, Jesus hat die Schlüsselgewalt zum Himmel. Und dann lesen wir vom Lob. Und das ist die zweite Gemeinde, die ausschließlich Lob bekommt. Smyrna hatten wir ja auch schon einmal gesehen. Auch Smyrna bekommt nur Lob, aber auch Philadelphia bekommt von Jesus nur Lob. Und ich möchte jetzt, weil sich Lob und Verheißungen, die Jesus hier gibt, immer abwechseln. Ich habe einmal alle Punkte rausgenommen, die Jesus hier anführt als Lob, die er der Gemeinde hier sagt, dass wir die erst einmal alle ganz kurz uns anschauen. Als erstes sagt er, ich kenne dein Tun. Anfang von Vers 8. Ich kenne dein Tun, ich kenne deine Werke, ich weiß genau, was du tust, ich weiß genau, wie es dir geht, ich weiß genau, was du machst. Du brauchst mir da gar nichts zu erzählen. Das ist auf der einen Seite sehr tröstlich für die Gemeinde, es kann aber auch sehr erschreckend zugleich sein, oder? Zu wissen, Jesus weiß ganz genau, was ich tue. Wenn das, was ich tue, nicht gut ist, ist es auch sehr schnell erschreckend. Aber er sagt ganz klar, ich weiß Bescheid. Jesus zu informieren über die Situation in der Gemeinde, über dein Leben, das ist nicht nötig. Einen Bericht abzugeben, ihnen etwas vormachen, ist auch nicht möglich. Missverständnisse zwischen Jesus und dir, zwischen Jesus und der Gemeinde ist ausgeschlossen. Ach Mensch, Jesus, das habe ich so doch gar nicht gemeint. Da musst du mich wohl missverstanden haben. Das gibt es nicht. Jesus weiß Bescheid. Ich kenne deine Werke, ich kenne dein Tun ganz genau. Du hast nur eine kleine Kraft, sagt er. Und es drückt aus, dass sie wohl nur eine kleine Gemeinde gewesen sind. Nicht mit gewaltigen Kapazitäten, um die Welt zu bewegen. Sie hatten eine kleine Kraft. Aber es zeigt auch, dass sie mit dieser kleinen Kraft, mit den kleinen Möglichkeiten, die sie hatten, dass sie damit auch nicht die Welt bewegt haben und wahrscheinlich auch gar nicht bewegen wollten, sondern sie sind in dem, was sie hatten, treu gewesen. Nicht mehr und nicht weniger. Das, was sie hatten, darin waren sie treu. Denn du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Du hast nur eine kleine Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Das heißt, die Lehre Jesu, das, was sie gehört haben von Jesus, was sie in den Briefen, die Paulus ja auch schon im Vorfeld die Gemeinden geschrieben hat, was Paulus dort an Lehre auch weitergegeben hat, sie haben es konsequent umgesetzt. gerade auch in dem zwischenmenschlichen Bereich, in den Beziehungen. Sie sind konsequent gewesen in ihrem Leben. Und sie haben nicht aufgehört. Das, was Jesus in seinem Wort gesagt hat, in den Briefen, in den Evangelien, die sie ja nun auch schon alle kannten, die Verheißungen, die Versprechen, die Zusagen Jesu in Anspruch zu nehmen, ihn beim Wort zu nehmen, sich wirklich darauf zu verlassen. Wenn Jesus sagt, dass das Gebet eine Quelle ist, dass das Gebet eine Kraftquelle ist. Sie haben Jesus beim Wort genommen. Jesus gesagt hat, sorgt euch doch nicht darum, was ihr sagen sollt, wenn ihr in Auseinandersetzungen kommt, wenn ihr vor Gerichtsverhandlungen steht, wenn ihr angeklagt werdet. Jesus gesagt, braucht ihr euch nicht sorgen. Ich werde euch in den Sinn geben, was ihr dann sagen sollt. Oder ich bin jeden Tag bei euch, egal wo ihr hingeht, egal was ihr macht. Jesus hat die Zusagen, die Versprechen gegeben und sie haben sich genau nach diesem Wort gerichtet. Sie haben es in Anspruch genommen und sind darin treu gewesen. Du hast dich zu meinem Namen bekannt. In Demut und in aller Klarheit haben sie evangelisiert. Man merkt, dass ihr Leben und ihr Reden übereinstimmten. Es waren nicht zwei verschiedene Welten. Das Leben in der Gemeinde, das fromme Reden, sondern das Leben bei der Arbeit, im Alltag und der Glauben an Jesus Christus, sie stimmten überein. Und du hast die Aufforderung zur Standhaftigkeit beherzigt. Du hast es dir zu Herzen genommen, dabei zu bleiben. Dieses Erwarten von, auf Jesus warten, die Hilfe, die Kraft von ihm zu erwarten. Sie sind dabei geblieben. Und haben doch festgestellt und haben es auch erlebt, dass der Zeitplan Jesu doch der bessere ist. Auch wenn vielleicht in der einen oder anderen Situation in der Gemeinde sie gedacht haben mögen, na Mensch, langsam wird es zu schwierig, zu problematisch, aber sie haben dennoch auf den Zeitplan Jesu gewartet. Weil sie wussten, dass sein Zeitplan, dass sein Eingreifen doch das bessere Teil ist. Und Jesu Lob an diese Gemeinde in Philadelphia wirft auch heute einige Fragen auf. Wenn ich mir so diese Punkte hier anschaue, muss ich mir schon die Frage stellen, wie beurteilt Jesus heute mein Leben? Wie beurteilt er dein Leben? Wie beurteilt er deine Kraft? Wie beurteilt er dein Leben? Ist es konsequent? In dem, was du tust, stimmen dein Reden und dein Leben überein? Machst du seinen Namen bekannt? Rechnest du mit dem Eingreifen Jesu in deinen Situationen? Rechnest du mit den Verheißungen, mit den Versprechen Jesu in den einzelnen Situationen? Rechnest du mit der Kraft des Gebets? Wirklich, dass Jesus dein Gebet erhören wird, wenn du betest, wenn du ihn bittest? Deine Probleme, deine Schwierigkeiten in der Schule, in der Arbeit, in der Familie, was dich bewegt, wenn du sie ihm Jesus bringst? Glaubst du wirklich daran, dass er dich beim Wort nimmt und dir hilft? Nicht immer so, wie du es vielleicht erwartest. Aber dennoch dass er dir beisteht. Jesus lobt die Gemeinde für ihr Leben, für ihre Treue und für ihr konsequentes Leben. Jesus gibt ihnen aber auch Versprechen, Verheißungen. Und er sagt ihnen hier, oh, habe ich die Versangabe da gar nicht hinterstehen. Vers 8 sagt er ihnen, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Und im Zusammenhang, hier geht es um das Evangelium. Hier geht es um die Türen zu den Herzen der Menschen, die Jesus noch nicht in ihr Herz aufgenommen haben. Um diese Menschen geht es. Um diese Herzenstüren geht es. Und diese Tür wird Jesus ihnen aufschließen. Und diese Tür wird niemand mehr verschließen können. Denn Jesus hat, so hat er es ganz in der Einleitung über sich gesagt, er hat den Schlüssel zum Himmel in seiner Hand. Und alle Menschen, die ihre Herzenstür nicht für ihn öffnen, werden auch nicht in den Himmel kommen. Die Gemeinde aber, sie war treu mit dem Wenigen, was sie hatten. Und so wird Jesus ihnen, das verspricht er ihnen hier, ich werde euch noch viele, viele Menschen bringen. Die werden zu euch kommen, die Leute. Das ist eine gewaltige Verheißung, oder? Wünschen wir uns das nicht auch, dass Jesus uns heute sagt, ich verspreche dir, es werden noch hunderte von Leuten aus Lüchte und Pyrmont hier zu euch kommen, weil sie mich suchen. Wäre das nicht ein gewaltiges Versprechen? Genau das verspricht er hier der Gemeinde in Philadelphia. Ich sorge dafür, dass Leute aus der Synagoge Satans kommen. Vers 9. Boah, aus der Synagoge Satans. Hier geht es jetzt nicht um Menschen, die sich ganz bewusst dem Satanismus hingegeben haben, sondern er beschreibt sie hier auch. Es ging hier um wohlhabende und einflussreiche Juden in Philadelphia. Um Juden, die Jesus als ihren Messias bis dahin abgelehnt haben. Sie kannten das Alte Testament, sie kannten die Verheißungen auf den Messias, auf den Erlöser, auf den sie warteten. Sie wussten das alles, aber sie haben ihn abgelehnt, hat Paulus in seinen Missionsreisen immer wieder erlebt. Und diese Menschen bezeichnet Jesus hier als Synagoge Satans, weil sie ihn bewusst als Messias, als Erlöser abgelehnt haben und damit nicht in den Himmel kommen werden, sondern in die Hölle gehen. Sie werden ihre Synagoge verlassen, sagt Jesus hier, und sie werden zu euch in die Gemeinde kommen und sie werden sagen, ja, bei euch ist wirklich der Messias, der Erlöser zu finden. Dieser Jesus, an den ihr glaubt, der ist wirklich der Messias. Sie werden kommen und sie werden es Jesus sehen, erkennen und bekennen. Das ist eine Wahnsinnsverheißung, nicht wahr? Ich wünschte mir, dass wir die gleiche Verheißung für hier bekämen, für unseren Ort in genau der gleichen Form. Ich sorge dafür, dass Leute aus Satans Synagoge kommen werden. Ich werde dich bewahren vor der Zeit der Versuchung. Jesus bleibt niemandem etwas schuldig. Ist dir dieser Satz schon einmal in dieser Form begegnet? Wenn du schon länger an Jesus Christus glaubst, schon viel für ihn getan hast, mitgearbeitet hast vielleicht, dich eingesetzt hast, Zeit, Kraft, Finanzen, was auch immer. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wofür eigentlich? Und dass Jesus sich nichts schenken lässt, dass er niemandem etwas schuldig bleiben wird? Die Gemeinde in Philadelphia, sie waren treu. Sie waren einfach nur treu in ihrem Alltag, in ihrem Leben. Und so verspricht Jesus ihnen hier, da wo Versuchungen kommen, in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft. Jesus spricht hier auch von der Zukunft, die die Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird, in Vers 10, die über die ganze Menschheit auch kommen wird. Trotzdem ein Versprechen für die Gläubigen, sie durch diese Versuchung hindurchzubringen. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Ein Überwinder, wer ist ein Überwinder? Wenn wir ein bisschen zurückgehen, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 5, schreibt Johannes, wer ein Überwinder ist. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Der ist ein Überwinder. Also jeder, der an Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland glaubt, ist ein Überwinder. Und jeder, der überwindet, er wird zu einer Säule im Tempel Gottes werden. Eine Säule ist unverrückbar. Eine Säule ist fest. Die nimmst du nicht einfach so wieder raus. Also dürfen sich alle an Jesus Glaubende sicher sein, 100% sicher sein, die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen zu dürfen. Das ist ein 100% sicherer Platz. Da wird es keine Trennung mehr von dem lebendigen Gott geben. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Auch heute öffnet Jesus die Türen zu den Herzen der Menschen. Jesus ist es, der die Herzen bereit macht für das Evangelium. Unsere Aufgabe, deine Aufgabe ist es, treu zu sein. Deine Aufgabe ist es, ihnen von Jesu Liebe und von seiner Vergebung zu erzählen. Und Jesus gibt der Gemeinde aber auch noch ein paar Aufforderungen. Er sagt, siehe, ich komme bald. Oder auch, ich komme schnell, ich komme rechtzeitig. Jesus kommt zum richtigen Zeitpunkt und nicht zu spät. Auch das ist eine Warnung und Aufforderung für die sorglosen Menschen. Für die Menschen, die noch keine Vergebung durch Jesus Christus bekommen haben. Aber auch ein Trost für die, die an Jesus Christus glauben, dass er kommen wird. Dass es keine leeren Versprechen sind. Keine leere Floskel oder eine leere Luftblase, wir einfach nur so glauben. Denn es ist eine hundertprozentige Sicherheit. Siehe, ich komme bald. Ich komme rechtzeitig. Halte deshalb fest, was du hast. Bleib dran, werd nicht müde, werde nicht gleichgültig. Lass dich nicht einschläfern von der Routine deines alltäglichen Glaubens. oder von der Alltäglichkeit, vielleicht auch zur Alltäglichkeit gewordenen Glauben. Halte fest, was du hast und lass und werde nicht müde. Und zwei wesentliche Bestandteile davon sind, drei sind es, die ich hier nennen möchte. Das eine ist das Lesen der Bibel, das zweite ist das Reden mit Jesus, ihn beim Wort nehmen und das dritte ist die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern nicht zu verlassen, fern zu bleiben. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dazu ist einerseits das von Gott geschenkte innere Ohr nötig, hinzuhören, zu verstehen, dass Gott dir den Verstand öffnet, dass er das Herz öffnet, zu verstehen, was er dir sagen möchte. Andererseits natürlich auch das bewusste und ernsthafte Hinhören. Was möchte Gott mir denn überhaupt sagen? Heute, in der Predigt, in den Mitteilungen, in den Gesprächen nachher vielleicht, beim Mittagessen. Was möchte er mir denn heute sagen? Offen zu sein für das, was Gott mir sagen möchte. Ich schließe mit einem Vers aus 1. Samuel 9, Vers 27, wo Gott zu Samuel sagt, du aber steh jetzt still und höre, was der Herr dir sagen will. Amen.